Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, gestatten Sie mir ein einleitendes Wort, warum ich diese drei Predigtverse herausgesucht habe für diesen Gottesdienst. Einmal geht es in diesem Gottesdienst um Kinder, das wird es gleich auch in dem Predigttext gehen. Es geht aber darum, dass das Jesuskind dargestellt wird, von seinen Eltern gebracht wird als Säugling in dem Tempel. Das haben wir eben auch miterlebt, dass Kinder, Säuglinge in besonderer Weise schon zum Herrn gebracht und obwohl sie noch gar nichts können, obwohl sie noch überhaupt nichts verstehen, aber da schon ein Stück weit auch Weg des Glaubens beginnen darf. Und zum anderen habe ich diese drei Verse mitgebracht, weil es zeitlich so gut passt. Nicht nur zum Thema Kinder, sondern die Geschichte, die wir jetzt hören werden, die spielt genau 40 Tage nach Weihnachten. Also nach der Geburt Jesu Christi, als die Reinigung der Maria abgeschlossen ist, halt, da gehen Maria und Josef eben in den Tempel. Und wenn man dann vom 24.12. an rechnet, dann wäre das am 2. Februar gewesen, weil jetzt der Sonntag ist, passt das zeitlich eben auch ganz genau, dass wir das nochmal mit hineinnehmen, auch so ein Stück weit rückblickend auf das Weihnachtsgeschehen, das damit quasi abgeschlossen ist, eben diese Geschichte von der sogenannten Darstellung Jesu im Tempel. Und so wollen wir hören auf Lukas 2, die Verse 22 bis 24. Als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen. Wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn, alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, du schenkst uns diese drei Verse aus dem Lukas-Evangelium als Predigttext jetzt für diesen Sonntag. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass wenn wir jetzt die Predigt, die Auslegung darüber hören, dass du zu uns sprichst, dass wir verstehen können, was dieser alttestamentliche Brauch für eine Bedeutung für unser Leben und unseren Glauben hat. Damit das geschieht, dazu brauchen wir deine Hilfe und dein Geleit, durch deinen guten Heiligen Geist. Und um diesen Heiligen Geist wollen wir bitten für die Predigt. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, Sie haben das sicherlich das ein oder andere Mal schon mitverfolgt, wenn Sie hier im Gottesdienst häufiger sind oder zugeschaltet sind per Internet. Was passiert, wenn unser Kirchenchor oder unser Männersextett hier singt? Dann steht der Chorleiter vorne und dann gibt er so einen Anfangston an. Ba, 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 so etwas. Und dann stimmen die dann ein. Der Sopran, der Alt, der Tenor, der Bass, die nehmen diesen Ton auf. Das ist so dieser Anfangsakkord, der dort angeschlagen wird. Den summen die so ein bisschen, damit sie reinkommen in das Lied, was gesungen wird. Und dann fangen sie kräftig an, fröhlich zu singen. Und dieser Akkord, der wiederholt sich häufig, wenn man das Lied dann singt halt. So geht das los. Warum erzähle ich Ihnen das jetzt? Nun, genau das passiert aus meiner Sicht hier in diesen drei Versen. Wenn man das oberflächlich betrachtet, da kann man sagen, so beim Bibellesen, ja, meine Güte, das ist so eben der Brauch, wie es früher war im Alten Bund. Wir haben natürlich keinen Tempel mehr. Wir müssen auch nicht mehr die Reinigungsvorschriften deshalb einhalten. Wir opfern auch keine Tiere mehr. So, was hat uns dieser Text denn zu sagen? Für mich ist das hier der Grundton des Evangeliums. Hier wird etwas angestimmt. Hier ist Jesus und er kommt in den Tempel. Und wenn wir da ein bisschen genauer hingucken, dann werden wir etwas hören von diesem Grundton des Evangeliums, der hier angeschlagen wird. Und so habe ich dann auch die Predigt überschrieben, der Grundton des Evangeliums wird angeschlagen. Und dazu vier Punkte, das fordernde Gesetz, zweitens die notwendige Reinigung, drittens das schuldlose Opfer und viertens der wunderbare Wechsel. Der Grundton des Evangeliums wird angeschlagen. Das erste, das fordernde Gesetz, das ist ein sehr dunkler, ein sehr harter Ton. Das Gesetz fordert. Dreimal wird das hier in diesen drei Versen gesagt. Nach dem Gesetz des Mose, im Gesetz des Herrn, im Gesetz des Herrn. Das Gesetz fordert etwas von Maria und Josef und auch von Jesus. Das Gesetz fordert, dass wenn eine Frau schwanger gewesen ist, ein Kind bekommen hat, dass sie, nachdem sie 40 Tage unrein galt, dann in den Tempel war, um sich zu reinigen. Ich werde da gleich im zweiten Punkt nochmal intensiver drauf eingehen. Und auch für das Neugeborene, wenn es das erste Kind war, gab es eine Forderung des Gesetzes. Es musste eben zum selben Zeitpunkt, wie die Mutter dann in den Tempel kam, mitgebracht werden und vor den Herrn gebracht werden und losgelöst werden. Auch da werde ich dann im dritten Punkt noch zukommen. Aber wir wollen hier erstmal festhalten in diesem ersten Punkt, dass das Gesetz des alten Bundes Dinge fordert und dass Maria und dass Jesus, obwohl hier noch Säugling, sich unter diese Forderungen stellt. Da gibt es keinen Protest, da gibt es kein Ausbrechen, sondern ganz klar, das Gesetz gilt und die Forderungen des Gesetzes müssen erfüllt werden. Und das ist nicht nur zu Beginn des Wirkens Jesu so, sondern das setzt sich komplett weiter fort. Jesus setzt das Gesetz nicht außer Kraft, sondern die Forderungen des Gesetzes bleiben in Kraft. So sagt er zu Beginn der Bergpredigt: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, es aufzulösen, sondern zu erfüllen. Bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen des Gesetzes, bis all das geschieht. Also, Jesus stellt sich nicht nur unter die Forderungen des Gesetzes, sondern er erfüllt sie und, das wissen wir aus der Bergpredigt, er verschärft sie sogar noch. Wenn wir im Alten Bund gelesen haben, in den 10 Geboten, du sollst nicht Ehe brechen, dann sagt Jesus, schon dann hast du die Ehe gebrochen, wenn du die Frau nur anguckst und sie begehrst und wünschst dir, mit ihr die Ehe zu brechen. Im Alten Bund steht geschrieben, du sollst nicht unrechtmäßig morden. Jesus sagt, wenn du nur denkst, den würde ich jetzt am liebsten gegen die Wand pressen und immer links und rechts eine runterhauen, schon dann hast du gegen dieses Gebot verstoßen. Also die Forderungen des Gesetzes, unter die sich Jesus hier stellt und Maria und Josef, das sind die Forderungen, die auch im ganzen Evangelium weiter bestehen. Und das ist wichtig für uns. Wir stehen auch unter den Forderungen des Gesetzes. Jesus hat das Gesetz nicht aufgelöst, sondern er erklärt es als unauflöslich, unveränderbar und warnt auch eindringlich vor jeglicher Veränderung und Aufweichung des Gesetzes und verheißt denen Großes, die das Gesetz tun. Natürlich ist das Gesetz nicht mehr, das wissen wir auch, das ist das Ambivalente, seit Jesu nicht mehr der Weg, wie wir zu Gott kommen können. Aber das war eben auch im Alten Bund schon nicht mehr, weil es keiner da geschafft hatte halt. Aber aufgelöst ist das Gesetz nicht. Wir stehen nach wie vor unter den Forderungen, den Anforderungen des Gesetzes. Und das gehört mit zum Evangelium. Ich habe das ja überschrieben, diese Predigt. Der Grundton des Evangeliums wird angeschlagen. Da wird der eine oder andere vielleicht gedacht haben, jetzt gibt es nur fröhliche Botschaft, nur Wohlstandsevangelium, nur positive Zusagen. Aber wenn man die Forderung des Gesetzes nicht mehr hört, wird Evangelium zur billigen Gnade. Dann weiß ich gar nicht, warum ich freigesprochen bin, warum mir Gott in Jesus Christus in der Art hilft, wie er mir auf Golgatha geholfen hat. Dazu brauche ich das Gesetz mit seinen Anforderungen. Und das ist von unseren reformierten Vätern auch immer wieder betont worden, wie wichtig das Gesetz ist. Sie haben den sogenannten dreifachen Gebrauch des Gesetzes uns mitgegeben. Und ich erinnere nochmal gerne diejenigen, die im Konfirmandenunterricht vielleicht nicht so ganz kräftig aufgepasst haben, da ein bisschen geschlafen haben oder vielleicht in der Stunde gefehlt haben, was denn der dreifache Gebrauch des Gesetzes ist mit seinen Forderungen. Das Gesetz überführt uns erstens in unserer Sündhaftigkeit. Es zeigt dem Menschen seine Fehler auf. Dazu brauchen wir das Gesetz. Ja, wenn es nach mir geht, dann mache ich ja alles richtig. Und all meine Fehler, die kann ich auch irgendwie erklären und entschuldigen. Aber es geht nicht nach mir, es geht nach einer anderen Instanz. Es geht nach dem lebendigen Gott. Und was er denkt über mein Leben, das sagt er uns im Gesetz. Und das ist das Erste, was das Gesetz tut. Es überführt uns der Sünde. Ein zweites, was das Gesetz tut, das haben wir eben in diesem Galater 3 Wort gehört. Ich sagte, das ist sehr komplex, sehr stark, dieses Wort halt. Da ist die Rede davon, dass das Gesetz Zuchtmeister zu Christus hin ist. Also das eine ist ja vor dem Gesetz zu erkennen, ich bin Sünder. Das zweite ist, dass das Gesetz überall auf Christus hin ausgerichtet ist. Und weil er das Gesetz erfüllt hat, züchtigt es, so haben die alten Brüder gesagt, und so hat es eben auch im Galaterbrief gestanden, züchtigt es uns hin zu Jesus Christus, zur Barmherzigkeit unterm Kreuz. Ohne das Gesetz, warum soll ich dann unter das Kreuz kommen? Wenn alle Menschen erlöst wären oder wenn es keinen Gott gäbe, wenn Allversöhnung stimmen würde, ja wozu brauche ich denn dann das Kreuz? Aber wenn ich die Forderungen des Gesetzes höre, dann ist es mir Zuchtmeister hin, dann weiß ich, warum ich zum Kreuz zu kommen habe. Und ein drittes, was das Gesetz tut, das Gesetz ist wundervolle Orientierung und Hilfestellung, wenn ich mein Leben in den Griff bekommen möchte. Ich sage das den Konfirmanden immer so, es ist die Gebrauchsanweisung für gelingendes Leben. Lies das Gesetz und du weißt, wie Leben funktioniert, halt dich dran und du wirst gesegnet sein. Und missachte es, dann wirst du sehen, wie dein Leben nicht gelingt und es nicht gesegnet ist. Wenn du eben, wie es auf der zweiten Tafel steht, nicht hingehst, Vater und Mutter ehrst. Wenn du anfängst zu stehlen, wenn du neidisch bist, wenn du deine Frau, deinen Mann betrügst, wenn du gegen andere Menschen dich richtest, du wirst sehen, wie dein Leben nicht gesegnet ist. Und erst recht bei der ersten Tafel der 10 Gebote. Wenn du dich gegen Gott richtest, seinen Namen missbrauchst, nicht ihm allein die Ehre gibst. Es ist eine Gebrauchsanweisung für gelingendes Leben. Das noch einmal kurz zusammengefasst, diese 3 Punkte. Die Überführung als Sünder, zweitens Zuchtmeister zu Christus und Gebrauchsanweisung für gelingendes Leben. Das sind die Forderungen des Gesetzes, die nach wie vor für uns gelten. Aber, ich sage das auch nochmal, das Gesetz kann nicht dazu dienen, dass wir vor Gott gerecht werden. Davor muss man immer wieder warnen. Das ist diese Ambivalenz, wenn man das Gesetz betrachtet. Es ist in Gültigkeit in allen Dingen, aber es ist kein Weg mehr, mit dem wir vor Gott bestehen können, denn der ist allein auf Golgatha geschenkt durch Jesus Christus. Auch das ist ein Gesetz, da komme ich gleich noch zu den Erlösungsordnungen, was auch ein ehrendes Gesetz ist. Ein zweites, die notwendige Reinigung. Das, was hier vom Gesetz gefordert ist, ist Reinigung. Man muss wissen, dass es im Alten Testament Zustände gab, wo die Menschen nicht in die Gegenwart Gottes kommen durften, wo sie als sogenannt unrein galten. Das war zum Beispiel, wenn man einen Toten berührt hatte. Wenn man einen Toten berührt hatte, durfte man nicht mehr in den Tempel kommen, dann galt man für eine gewisse Zeit als unrein und musste sich erst reinigen lassen. Das galt auch für manche Krankheiten, wenn man Eiterfluss hatte oder den Aussatz. Da konnte es einem passieren als Aussätziger, man konnte überhaupt nicht mehr in den Tempel kommen. Dann galt man ein ganzes Leben lang als unrein. Es gab auch Tiere, die unrein waren, die man nicht essen durfte oder berühren durfte. Und eben auch, wenn eine Frau ein Kind bekommen hatte wegen des Blutes, vieles, was Unreinheit angeht, hat mit Blut auch zu tun. Wenn die Frau Wöchnerin war, durfte sie 40 Tage nicht in den Tempel kommen. Und danach musste sie sich reinigen lassen. Und das Interessante jetzt hier bei dieser speziellen Reinigung ist, und das muss man ganz, ganz, ganz intensiv sich vor Augen führen, da legt ja Lukas so viel Wert drauf, dass Maria schwanger geworden ist und die kann gar nichts dafür. Es ist ja eine Jungfrauengeburt. Josef hat ja mit der Geburt Jesu nichts zu tun. Sie wird unrein, obwohl sie gar nichts dazu kann. Zudem bringt sie noch den Gottessohn auf diese Welt. Und trotzdem gilt sie als unrein. Sie kann nicht vor dem lebendigen Gott bestehen. Sie bedarf der Reinigung. Diese Reinigung geschah dann im Tempel. Ich muss das ein bisschen ausführen, damit ihr das vor Augen habt, damit ihr das gleich versteht, was ich zum Kreuz sage. Diese Reinigung geschah dann einmal durch ein Opfer, komme ich gleich noch im dritten zu, aber vor allen Dingen durch das sogenannte Reinigungswasser. Könnt ihr nachlesen im 3. und 4. Buch Mose. Da gab es ein sehr komplexes Zeremoniell, wie dieses Reinigungswasser hergestellt wurde. Da musste ein Priester hingehen, der musste eine fehlerlose rote Kuh nehmen. Diese Kuh wurde geschlachtet, die wurde verbrannt. Und beim Verbrennen wurde dann Zedernholz dazugegeben und das war das Entscheidende, Ysop. Und wenn die Kuh dann verbrannt war, eben mit dem Zedernholz, mit dem Ysop, dann nahm man die Asche und gab die Asche in frisches Quellwasser. Und das war das Reinigungswasser. Und dieses Reinigungswasser wurde in der Bibel im Alten Bund aber immer wieder als Ysop bezeichnet. Ysop, das ist so ein Strauch, an dem so ein Heilkraut wächst, nicht besonders hoch, so 1,50 Meter. Und das wurde so dann sprachlich als ja, Reinigungswasser gesehen, das Ysop. Man sagte nicht mehr Reinigungswasser, sondern das war so ein Terminus technicus, der Ysop. Wenn man zum Beispiel im Psalm 51 den Bußpsalm Davids liest, dann heißt es dort, entsündige mich mit Ysop, dass ich rein werde, wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Er hatte ja gesündigt gegenüber Gott und gegenüber dem Uriah, dass er die Frau genommen hatte, und dann bettelt er dort in diesem Bußpsalm um Entsühnung und eben um Ysop. Das ist der Hintergrund, dass er sagt, ich will diese Reinigung haben, die eben symbolisch geschah durch dieses Reinigungswasser, das man mit Ysop nannte. Und dazu muss man zusätzlich wissen, als das Blut in Ägypten an die Türpfosten geschmiert worden. Ihr wisst halt, die Ägypter haben 9 Plagen bekommen, der Pharao lässt sie nicht gehen, und dann kommt die 10. Plage, Tötung der Erstgeburt, auch das hat damit zu tun, kommen wir gleich nochmal drauf. Dann wurde von Gott gesagt, ich werde in Ägypten alles töten, jede Erstgeburt, von jedem Tier, von jedem Menschen, nur in den Häusern, wo Blut an der Tür ist, dort werde ich nicht die Erstgeburt töten. Da werde ich meine Gnade walten lassen. Und das Blut an den Türschwellen, an den Türpfosten, wurde bestrichen mit einem Ysopstab. Damit wurde es aufgebracht. Damit wurde man entsühnt. Damit geschah die Reinigung. Warum wälze ich das so aus? Ich sage ja, hier wird der Grundton des Evangeliums angeschlagen. Wer sich in der Bibel ein bisschen auskennt, der weiß jetzt, worauf ich hinaus will. Sagt, ja, der Ysopstab, das ist ja auch der Stab, den Jesus gereicht kriegt bei der Kreuzigung, als ihn dürstet. Und das ist ein tiefes Bild, wie die Menschen in Berührung mit dem lebendigen Gott kommen. Da der Ysopstab, da ist einer, der reicht Jesus den Schwamm und er kommt über den Ysopstab zum lebendigen Gott. Das ist ein tiefes Bild dafür. So wie im Alten Bund über Ysop Reinigung geschah, so auch hier die Verbindung zu Jesus Christus. Nur hier ist die Reinigung möglich. Das ist dieses tiefe Bild, was hier hintersteht, wo auch hier noch einmal klar angedeutet wird, die Notwendigkeit der Reinigung, auch für uns. Und ich sagte eben, Maria, die ist ja komplett unschuldig. Wenn sonst Frauen in den Tempel gekommen sind, dann war da zumindest vorher etwas passiert, im Sexuellen halt, wo man sagt, nicht schuld, sondern da waren die mitverantwortlich für, dass sie sich reinigen lassen mussten. Das war bei Maria nicht so. Die konnte nichts dazu. Der Engel kommt und kündigt dir an, du wirst schwanger sein halt, nicht das Kind, das du gebären wirst halt, wird Sohn des Höchsten heißen. Und trotzdem muss sie sich reinigen lassen. Und das ist auch genau unsere Situation. Das ist die Erbsünde, in der wir stehen, wo wir gar nicht anders können. Auch wenn wir nichts dazu können, wir sind und bleiben Sünder. Das ist unsere geschöpfliche Existenz, in der wir stehen. Wir können nicht nicht sündigen. Deshalb brauchen wir die Reinigung. Und deshalb muss Jesus Christus sterben. Deshalb muss Maria, obwohl sie nichts dazu kommt, in den Tempel. Und deshalb müssen wir, weil wir Sünder sind und bleiben, immer wieder unter das Kreuz von Golgatha kommen. So sehr wir uns bemühen, so gut unsere Taten sind, wir können das beste und frommste Leben führen. Wir können nicht nicht sündigen. Und deshalb bedürfen wir genauso der Reinigung wie eben hier Maria. Die notwendige Reinigung. Ein drittes, das schuldlose Opfer. Zusätzlich zu dem Reinigungsgeschehen der Frau musste bei der Darstellung des Kindes ein Opfer gebracht werden. Und normalerweise wäre das Opfer ein Lamm gewesen. Das Lamm wurde stellvertretend geopfert für das Kind. Jetzt kommt es ganz hart, was eigentlich vor Gott geopfert werden sollte. Alle Erstgeburt gehört im Alten Bund dem Herrn. Und wenn es ein Schaf, ein Rind, irgendetwas anders war, ein Tier, das ein Kind bekam, so wurde dieses Kalb, dann wurde dieses Lamm in den Tempel gebracht und geschlachtet als Zeichen, alles Leben gehört dem lebendigen Gott. Und eigentlich bei der Auszug aus Ägypten ist auch dort noch einmal die Erstgeburt, das macht Gott deutlich, lesen Sie es nach in 2. Mose 13, zu Gott gehörig. Aber Gott will natürlich nicht den Tod der Menschen. Und deshalb schafft er einen Ausweg, dass ein anderes Lebewesen für diesen Menschen sterben muss. Ein Lamm. Und wenn die Leute nicht genug Geld hatten, weil das so wichtig war, dieses Auslösen, dann gab es da so eine Sonderregelung, dass schon im Alten Testament gesagt wird, wer wenig Geld hat, der muss kein Lamm bringen, sondern der kann auch Turteltauben bringen. Und das passiert hier, dass eben zwei Tauben gebracht werden als Ersatz. Und jetzt müssen wir uns da mal reindenken, schuldloses Opfer. Die beiden Tauben, die dort geopfert wurden, die konnten nichts dafür. Das sind ganz normale Vögel. Eigentlich hätten Maria und Josef sogar was anderes schlachten müssen, bringen müssen, nämlich ein Lamm, hatten sie aber nicht genug Geld. Jetzt sind die beiden Tauben stellvertretend für das Lamm da. Und das Lamm, das sie eigentlich hätten schlachten müssen, wäre es ja auch eigentlich nicht schuldig gewesen, halt, sondern es wäre eigentlich für den Menschen da gewesen, für die Schuld des Menschen. Und das nicht nur bei der Darstellung im Tempel, wenn eben ein Kind geboren wurde, sondern wenn immer Schuld getan wurde, wurden Lämmer geschlachtet oder eben Tauben, wenn die Leute kein Geld hatten. Und das waren Gemetzel dort im Tempel. Beim Passafest hat man berechnet, da wurden etwa 200 bis 300.000 Lämmer in einer guten Woche dort geschlachtet. Das ist kaum vorstellbar, selbst mit industriellen Bedingungen ist das kaum möglich. Das ist unvorstellbar, wie viel Blut da geflossen ist. Aber das ist eben die Erlösungsordnung, die ewige Erlösungsordnung Gottes, dass ohne Blut keine Vergebung der Schuld passiert. Wir wissen, es gibt Schöpfungsordnungen. Die Schöpfungsordnung ist es, dass es Tag und Nacht gibt, dass es Sonne und Mond gibt. Es gibt Gesetzesordnung, ist das eben, was uns mit den 10 Geboten gegeben ist, mit all den Vorschriften des Alten und Neuen Testamentes. Aber es gibt eben auch eine ewig gültige Erlösungsordnung. Und das Grundprinzip dieser ewig gültigen Erlösungsordnung, lest es nach, Hebräer 9, ist, dass ohne Vergießen von Blut keine Vergebung der Schuld passiert. Ohne das geht es nicht. Aber Gott übt nicht die Vergeltung an Menschen im Alten Bund, sondern er lässt Tiere hinrichten. Jetzt kann man als Tierschützer sich ein bisschen aufregen und sagen, wie furchtbar ist das denn hier? Und wenn man das mitnimmt, dieses Aufregen, dann muss man sich sagen, hey, was hat Gott denn, jetzt kommen wir zu dem schuldlosen Opfer, denn in seinem Sohn getan? Im Alten Bund waren es die schuldlosen Tiere, die ja Tiere, das sage ich immer die Konfirmanden, wenn die fragen, wie kommen die Tiere denn in die Ewigkeit, sage ich, ja, die sind alle dabei, euer Hund, der gestorben ist, eure Katze, weil die sind ja nicht erlösungsbedürftige Kreaturen. Und die Bibel schreibt davon, dass eines Tages die Löwen mit den Lämmern zusammenliegen werden. Um die müssen wir uns keine Gedanken machen, aber die werden als schuldloses Opfer dahingebracht. Aber noch schuldloser ist natürlich der lebendige Gott. Und der gibt sich für uns hin in seinem Sohn Jesus Christus. Ich sage nochmal hier, klingt das Evangelium an. Wenn dann später Johannes der Täufer Jesus tauft und Jesus kommt, dann sagt er, siehe, da kommt das Lamm Gottes, das genau das bezeichnet. Das ist das Opfer und nicht irgendein Mensch. Wenn Jesus nicht Gott wäre, dann wäre unser Herr und Heiland Jesus Christus nicht zu verstehen. Weil Jesus Christus selber Gott ist, ist das der absolute Wahnsinn, dass er sich zum Schlachtopfer macht, zum schuldlosen Opfer. Das ist das Wunderbare, was hier schon anklingt, was auf Golgatha dann geschieht. Hier sind es ein paar Tauben, die nichts mit Schuld zu tun haben, aber die werden getötet. Aber dann finalisiert, es wird ganz groß, fast orchestriert, fast wie so eine Komposition, wo dieser Schlusspunkt auf Golgatha kommt, wenn dann Jesus Christus, der lebendige Gott, für meine Schuld und für eure Schuld gestorben ist. Schuldloses Opfer, dass wir kein Tier mehr töten müssen, dass wir nicht mehr in den Tempel gehen brauchen, sondern dass wir nur noch die Hände falten müssen, auf die Knie gehen und sagen, Herr, ich habe gesündigt, ich habe Schuld getan. Ich bin unrein geworden durch meine Sünde. Wir werden ja heute nicht mehr unrein dadurch, dass wir einen Toten berühren oder dass wir, was weiß ich, Wöchnerin sind als Frau oder dass irgendwelche Tiere unrein sind. Die Unreinheit, das macht Jesus deutlich, ist das, was in unserem Herzen ist, unsere Sünde und Schuld, die uns trägt. Aber von der werden wir rein durch das schuldlose Opfer unseres Herrn und Heilandes, genau wie hier, eben Maria frei geworden ist von ihrer Schuld durch das schuldlose Opfer der Tiere. Durch das Lamm Gottes werden wir frei von unserer Schuld. Und dann kommen wir zum vierten Punkt. Das eine hier, die gehen alle vier Punkte so ein bisschen ineinander. Zum wunderbaren Wechsel. Zum wunderbaren Wechsel. Jetzt wird das Evangelium deutlicher. Die ersten drei Punkte, die waren noch sehr stark gesetzt, aber das muss man auch einmal hören und aushalten, damit man auch versteht, was wir demnächst in der Passionszeit bedenken. Jetzt kommt es zum wunderbaren Wechsel. Eigentlich hätte die Erstgeburt Gott geopfert werden müssen. Da wechselt Gott das im Alten Bund und lässt dafür Tiere töten. Eigentlich müssten wir für unsere Schuld vor dem lebendigen Gott gerade stehen und müssten verurteilt werden für all das, was wir falsch gemacht haben. Alle falschen Gedanken, alle falschen Taten, alles, was wir jemals getan haben. Aber Gott macht einen wunderbaren Wechsel, einen wunderbaren Tausch. Er sagt, ich schicke meinen Sohn, mein Kind in diese Welt, der wird Mensch, damit die Menschen, die so schuldig sind, meine Kinder werden können. Also das ist keine Idee von mir, so steht es in der Bibel drin. Da heißt es 2. Korinther 8, Vers 9, ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und in Galater 4, ein Kapitel weiter als eben dieses gewaltige Kapitel, was wir gehört haben, heißt es, als die Zeit aber erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater. So bist du nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Das heißt, Gott kommt in seinem Sohn in diese Welt, der schuldlose Gott, der gar keine Sünde kennt, nimmt für uns die Sünde und Schuld auf, damit wir Sünder Kinder Gottes werden können. Das ist dieser wunderbare Tausch, der wunderbare Wechsel, der im Alten Testament mit den Opfertieren geschieht, der hier mit dem lebendigen Gott selber passiert. Das ist das absolut Gigantische. Und dieses Tauschgeschäft, das haben wir heute Morgen in der Taufe den Säuglingen angeboten. Die haben das natürlich nicht gerafft und es muss jetzt keiner eine E-Mail schreiben und mir wieder erklären, dass ich die Tauftheologie nicht verstanden habe. Bitte glauben Sie mir eins, die habe ich verstanden. Ich weiß, was ich tue und dass das, was ich heute Morgen getan habe, durchaus vollständig biblisch ist. Wir haben es ihnen heute angeboten wie ein Blankoscheck. Aber wenn die Kinder nicht zum Glauben kommen, dann bringt ihnen das nichts. Nichts, dass wir heute Morgen so schöne Posaunen gespielt haben, dass wir so wunderbare Orgel haben, dass so viele von euch gebetet haben. Wenn sie eines Tages, wenn sie gestorben sind, nicht zum lebendigen Glauben gekommen sind, dann werden sie verloren sein für Zeit und Ewigkeit. Und nicht nur diese drei Kinder, auch wir. Uns nützt es nichts, getauft, konfirmiert, kirchlich verheiratet zu sein und irgendwann vom Pfarrer beerdigt zu werden. Wir müssen den Wechsel annehmen. Und das ist eine freiwillige Entscheidung, die wir zu tun haben. Oder sie zu lassen haben. Und Gott lädt uns ein. Der sagt, bitte tut das. Ich habe mich alles kosten lassen. Ich bin für dich gestorben. Ich habe mich zum Opfer dargestellt, um dich zu retten. Bitte nimm es an, diesen wunderbaren Wechsel. Ein Tauschgeschäft ist ja immer etwas, was auf Freiwilligkeit beruht. Wo man sagt, ich gebe was und ich nehme was, ich bekomme was. Und das Tauschgeschäft, was hier bei Gott besteht, ist das, ich nehme dir die Sünden und gebe dir das ewige Leben. Da kann man eigentlich nur noch Ja sagen. Ich erkläre das, ich bin ja immer bei den Konfirmanden, ich erkläre das denen häufig so, dass ich sage, stellt euch mal vor, ihr hättet ein ganz knitterkaputtes Klapprad von eurer Oma. Sowas aus den 70er Jahren, total verrostet, beide Reifen sind platt halt, Bremszüge gehen nicht mehr, Lampe kaputt, das Ding hat nicht mal Schrottwert. Das wäre euer Fahrzeug. Jetzt würde, wenn ihr dann 18 seid, irgendwann zu einer zu euch kommen und würde sagen, gib mir dein Klapprad, diesen rostigen Dreck, ich gebe dir ein Porsche 911 Turbo S. Das ist so momentan mit das teuerste Auto, was man serienmäßig in Deutschland kriegt, müssen sie etwa 250.000 Euro hinlegen, wenn sie so ein Auto aus Zuffenhausen haben wollen. Dieses Tauschgeschäft würde einer machen. Da wird man eigentlich nicht lange überlegen. Da wird man sagen, wie? Nichts wert, nur Schrott gegen das beste technische Gefährt, was es zu erwerben gibt. Ja, das mache ich doch sofort. Sowas passiert im normalen Leben nicht. Aber selbst wenn es passieren würde, wenn jemand kommen würde und würde euch diesen Porsche anbieten gegen euren Klapprad, wenn ihr sagen würdet, nö, ich halte an meinem Klapprad fest. Das will ich nicht hergeben. Behalt du deinen Porsche, ich bleibe bei meinem Klapprad. Da kann er nichts machen. Dann bleibt ihr mit eurem Klapprad da sitzen. Bekommt keinen Porsche. Das, was in der Welt nicht passiert, passiert beim lebendigen Gott. Nochmal, der sagt uns, gib mir deinen ganzen Dreck, deine ganze Sündhaftigkeit. Ich tausche mit dir, ich mache den Wechsel. Ich gebe dir ewiges Leben dafür. Und das Einzige, was du machen musst, musst Ja sagen. Du musst an mich glauben, nichts mehr sonst. Nichts bezahlen und ist garantiert. Da kann man nur sagen, wer das nicht annimmt, der ist doch zu bedauern. Und Gott möchte, dass alle das annehmen. Deshalb unterbreitet er auch heute nochmal in diesem Gottesdienst, in dieser Predigt über eben die Darstellung Jesu im Tempel dieses Angebot, dass er denjenigen unter uns, die jetzt hier sind oder zugeschaltet sind, noch nicht im Glauben sind, sagt: Mensch, nimm diesen Wechsel an. Gib mir deine Schuld und Sünde und lass mich für dich das Opferlamm sein, damit ich dich reinige von all deiner Schuld. Damit du gerettet bist für Zeit und Ewigkeit und ewiges Leben bekommst. Und wenn man dann diesen wunderbaren Wechsel vollzogen hat, ja, da kann man nur eins: fröhlich singen. Also wenn man den Tausch gemacht hätte, stellt euch mal vor, Klapprad gegen Porsche 911. Wenn der Tausch vollzogen ist, da kann man doch einfach nur sagen: Juhu, jubeln. Aber wie viel mehr muss man jubeln, wenn man sagt: Sünde eingetauscht gegen ewiges Leben. Und ich habe die Predigt ja begonnen, ich habe davon gesprochen halt, na, wie das ist, wenn eben so ein Grundton angeschlagen wird, so ein Anfangston, und dann gesungen wird. Und so ist es auch hier bei dem Text. Hier geht's los. Die Herrlichkeit des Evangeliums. Aber es geht weiter bis in Kreuz und Auferstehung unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Und wenn man es verstanden hat, was im Evangelium passiert ist, wie Gott die Forderungen des Gesetzes gegen mich erfüllt hat, wie er meine notwendige Reinigung vollbringt und wie er sich selber zum schuldlosen Opfer gemacht hat und man den Wechsel begriffen hat, der hier stattgefunden hat, ja, dann nimmt man diesen Grundton auf und kommt nur noch ins Jubeln. Bleibt nur noch die Freude. Und das wünsche ich euch, dass ihr diese Freude habt. Und wenn wir gleich hinterher zum Schluss 258 lesen, vergiss nicht zu danken dem ewigen Gott, dann nicht irgendwie so als Imperativ so eine Aufrufung, sondern dass ihr es mit fröhlichem Herzen euch selber zusingt. Jawohl, wir haben allen Grund zu danken halt. Heute haben wir es nochmal neu verstanden in diesen drei Versen, weil hier das Evangelium angeschlagen worden ist und ich habe diesen Grundton für mein Leben noch einmal neu verstehen dürfen. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt über die Darstellung Jesu an deinem Leben und Glauben segnen. Amen.